Das ist doch ein freudiges Ereignis, wenn eine fast komplette Familie hier zur Gemeinde dazukommt. Und wir heißen euch, ich kann das auch nochmal sagen, ganz herzlich hier willkommen. Wir hatten ja schon einige Berührungen hier in der Gemeinde und wir wünschen euch wirklich, dass ihr gesegnet seid durch die Geschwister hier und umgekehrt, dass ihr auch ein Segen seid für uns hier als Gemeinschaft. Liebe Freunde, liebe Gäste, liebe Schwestern und liebe Brüder, wie seid ihr heute Morgen hierher gekommen? Voller Freude, voller Erwartung, wir feiern heute das Mahl des Herrn, oder habt ihr einen schweren Rucksack auf und schleppt Sorgen und Nöte und Probleme mit euch rum und wisst nicht, wie ihr die loswerden wollt? Wie war das damals in Jerusalem? Nach 3 Jahren öffentlichen Auftretens stieg Jesus von Jericho kommend die 600 Höhenmeter hoch mit seinen 12 jungen Männern nach Jerusalem. Der Anlass war das Passafest in der Hauptstadt. Und Jerusalem, das war das politische und auch das geistliche Zentrum des damaligen Lebens. Und sein Ziel war es, dort ans Kreuz zu gehen. Ein Weg des Leidens war vorgesehen. Jesus wollte die Schuld aller Menschen ein für allemal beseitigen. Der Einzug in Jerusalem war sehr öffentlichkeitswirksam. Er reitet auf einem jungen Esel und wird begleitet von einer jubelnden Menschenmasse. Sie rufen ihm laut zu: Hosianna, der da kommt im Namen des Herrn. Das ist ein Zitat aus dem Alten Testament, Psalm 118, Vers 26, in dem der König verehrt wird. Die empörten Kirchenführer, die das beobachteten, reagieren sofort. Und sie fordern: Weise deine Jünger zurecht. Das ist eine massive Bedrohung für Jesus, aber Jesus hört gar nicht auf sie. Jesus schaut auf die Stadt und er weiß, dass in etwa 40 Jahren diese wunderschöne Stadt Jerusalem in Schutt und Asche liegen wird. Und er wird emotional so betroffen, dass er sogar weint über diese zukünftige Tatsache. Und das steckt auch seine Jünger an und auch sie sind tief betroffen. Matthäus schreibt in seinem Evangelium, die ganze Stadt war in Bewegung, weil Jesus gekommen ist. Er ging natürlich in den Tempel, diese Stätte der Begegnung der Juden. Er heilte Lahme und Blinde und er findet dort schreckliche Missstände vor. Er sagt, aus diesem Bethaus ist ja eine Räuberhöhle geworden. Und wieder sind die Kirchenfürsten über diese Aussage wütend. Und dann hören sie auch noch die Kinder sagen, Hosianna in der Höhe. Die sogenannten Schriftgelehrten fahren daraufhin Jesus an und sie sagen, hörst du denn nicht, was die da schreien? Jesus zitiert einfach nur aus dem Alten Testament und sagt, habt ihr denn nicht gelesen, dass Gott es den Unmündigen in den Mund gelegt hat? Er lässt diese hohen Herren einfach provokativ stehen und über Nacht geht er in das benachbarte Dorf Bethanien, um dort bei Freunden zu übernachten. Denn da ist er sicher vor den Nachstellungen der frommen Führer. Merken wir, wie heiß die Luft damals war? Am nächsten Morgen geht Jesus wieder mit seinen 12 Männern in die Stadt und in den Tempel. Er lehrt die Menschen. Und die Ältesten, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, wie die Leiter genannt werden wollen, sie wollen ihm eine Falle stellen. Heute würde man wahrscheinlich einen Videoclip aufnehmen und in YouTube reinstellen. Sie brauchen unbedingt einen Grund, um diesen Mann zu beseitigen. Und Jesus bietet ihnen immer wieder keinen Anlass dafür und das bringt sie zur Aufregung. Jesus prophezeit ihnen sogar, dass die verhassten Steuereintreiber und auch die Prostituierten leichter in den Himmel kommen werden als diese Führer. Er nennt sie sogar Heuchler. Und das bringt diese einflussreichen Männer wirklich auf die Palme. Und Jesus legt sogar noch eins drauf. Er bringt eine Beispielgeschichte aus dem Alten Testament, wo es heißt, den Stein, den die Bauleute weggeschmissen haben, der ist zum Fundamental-Eckstein geworden und damit meint er sich natürlich selbst. Und das bringt dann wirklich das Feuer bei den Führern zum Überlaufen, das Fass zum Überlaufen. Und sie versuchen jetzt, ihn festzunehmen, aber sie haben Angst vor den Menschen, vor der Öffentlichkeit und tun es dann doch nicht. Aber innerlich laufen sie zur Weißglut auf. Ein weiterer Versuch, Jesus reinzulegen, beginnt mit einer Fangfrage. Sollen wir den Besatzern, den Römern, eigentlich Steuern zahlen? Und jetzt denken sie, da wird Jesus drauf reinfallen. Und er antwortet ganz gelassen und ruhig: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Dann legen die Sadduzäer noch einmal nach und fragen, wie ist das denn mit der Auferstehung? Und was ist denn das größte Gebot? Und schließlich die entscheidende Frage, wessen Sohn bist du eigentlich? Jesus stellt sich vor die zorntobenden religiösen Führer der Juden und er stellt sie völlig bloß. Er sagt zu der zuhörenden Bevölkerung, diese super Frommen dort, die wissen im Alten Testament bestens Bescheid. Und deswegen hört auch auf sie. Aber hütet euch davor, ihrem Verhalten und ihren Vorschriften zu folgen. Er spricht nochmals über das Ende von Jerusalem, wo kein Stein auf dem anderen bleibt. Und am Abend geht er wieder mit seinen 12 Männern in den kleinen Vorort Bethanien, um dort zu übernachten. Und auf dem Weg, da schildert er noch einmal, dass er demnächst sehr leiden wird. Und genau zu dieser gleichen Abendszeit, während die Männer dorthin laufen, sitzen diese frommen Führer mit den Vertretern des Königs Herodes zusammen und ratschlagen, wie kriegen wir diesen Mann beseitigt. Sie wollen ihn irgendwie reinlegen, sie wollen eine List anwenden, um ihn dann zu töten. Und dann kommt ihnen ein unerwarteter Zufall entgegen. Denn unter den Nachfolgern Jesu ist einer, wir würden den heute Maulwurf nennen, ein Geheimdienstler, der für die Gegenseite arbeitet. Und dieser Judas macht ihnen den Vorschlag, ich werde euch sagen, wo ihr diesen Jesus festnehmen könnt, ohne dass es öffentliches Ärgernis gibt. Nach diesen dramatischen Entwicklungen findet am nächsten Tag das Passamahl statt. Und Jesus setzt das Abendmahl ein. Können wir uns nach dieser Schilderung vorstellen, können wir spüren, was für eine Spannung diese Männer hatten, und da waren wahrscheinlich auch Frauen dabei. Es geht doch um Leben und Tod. Und was wird als nächstes passieren? Die Atmosphäre ist zum Zerbersten. Und die Luft vibriert förmlich, man spürt das. Es liegt in der Luft. Und wir fragen uns, wie konnten denn diese Männer und die Frauen dann Passa feiern? An dem Morgen schickt Jesus zwei seiner Leute mit einem Spezialauftrag los. Und sie sollen einen Raum finden und Gott hat schon einen Mann vorbereitet, der einen solchen Raum zur Verfügung stellt, sodass sie das Passa feiern können. Versetzen wir uns noch einmal in die Lage der damaligen Zeit. Sie bekommen einen Raum, in dem sie zusammenkommen können, aber was wird da passieren? Wie wird das laufen? Jesus weiß das natürlich. Er kennt den Weg zum Kreuz. Sie betreten also das Haus, sie gehen die Treppe hoch. Und was macht Jesus in dieser angespannten Situation? Er zieht sich eine Schürze um und er beginnt, seinen Nachfolgern, seinen Schülern, diesen jungen Männern die Füße zu waschen. Das ist eigentlich eine Aufgabe, die einem Bediensteten oder Sklaven zukommt. Aber Jesus tut das selbst, höchst persönlich und höchst erstaunlich. Das ist ein Ausdruck des Verbeugens eines Dieners, das Jesus hier demonstriert. Er ist nämlich ein authentischer Lehrer, er tut das, was er sagt. Er hat einmal gesagt, wenn jemand der Erste sein will, so soll er allen ein Diener sein. Das passiert hier wirklich. Und wie wirkt das auf die gestressten Männer? Sehr entspannend. Sehr beruhigend, aufmunternd, wertschätzend. Und was geht diesen Männern durchs Herz? Was empfinden sie? Welche Gefühle haben sie? Petrus sagt, als Jesus zu ihm kommt, um die Füße zu waschen, nee, nicht für mich. Und dann erklärt Jesus ihm, was es für eine symbolische Bedeutung hat, nämlich die Reinigung von Schuld. Und dann will Petrus plötzlich ganz gewaschen werden. Mit diesem Eindruck der praktizierten Liebe Jesu betreten nun die Männer den kleinen Saal im zweiten Stock. Und sie finden, alles ist vorbereitet. Gemütliche Kissen, weiche Teppiche, der Duft von gebratenem Fleisch und frisch gebackenem Brot steigt in ihre Nase. Und da steht auch Wein und da stehen Gläser. Und sollten trotz dieser aufgeladenen Atmosphäre diese Jünger immer noch keine Feierstimmung haben, dann ist es Jesus selbst, der eine großartige Ruhe ausstrahlt. Da sitzt er nun im Kreis seiner engsten Vertrauten und dann gleichzeitig wissen, dass einer von ihnen ihn verraten wird. Er nimmt das Fladenbrot, er bricht es in Stücke und überrascht damit seine ungläubig reinschauenden Männer mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Nehmt und esst und tut dies zu meiner Erinnerung. Und alle nehmen davon und essen, wahrscheinlich schweigend, jeder einen Happen. Und nachdem sie das Brot gegessen haben, nimmt Jesus genauso den Weinkelch und gibt ihn seinen Jüngern mit den Worten: Dieser Kelch steht für den neuen Bund, der mit meinem Blut besiegelt wird, das ich für euch vergießen werde zur Vergebung der Sünden. Und dann fügt er zur Überraschung aller hinzu: Und ihr müsst wissen, dass der Verräter hier mit am Tisch sitzt. Da platzt auf einmal diese Bombe. Wer ist das, fragen sich natürlich alle. Aber nur einer weiß es, Judas selbst. Johannes, der von Jesus besonders geliebt wurde, lag direkt neben Jesus auf diesem wunderschönen Teppich. Sein Kopf war an Jesu Brust gelehnt. Stellen wir uns diese Nähe einmal plastisch vor. Welch eine Geborgenheit in dieser höchsten Spannung, dieser geladenen Situation. Und dann verlässt Judas den Raum. Die restlichen Männer ahnen gar nicht, was da passiert. Und Judas geht zu den Volksführern und sagt ihnen, wie sie später in der gleichen Nacht Jesus fassen können. Das ist unglaublich, das ist unfassbar. Aber die Bibel beschreibt uns das so. Und wie geht es dann weiter in diesem oberen Saal, wo die anderen zurückgeblieben sind? Sie finden Geborgenheit bei Jesus. Sie finden bei ihm Sicherheit in dieser unruhigen Zeit. Und das nicht nur Johannes, der direkt an der Brust von Jesus ruht, sondern alle. Das gemeinsame Mahl nach diesem Passaessen, eingesetzt von Jesus, stärkt sie so sehr, dass sie diese Situation, diesen Stress aushalten können. Und egal wie hoch die Anspannung war, das merken wir später, als sie dann in den Garten Gethsemane gehen und die meisten Jünger einfach einschlafen vor Erschöpfung. Aber hier in der Stille des zweiten Stocks, geschützt vor dem Straßenlärm, vor den feindlichen Blicken der Landesführung, diesen Experten, die alles aus dem Alten Testament so genau wissen, einfach nur mit Jesus zusammen sein, welch ein Glück ist das für diese Männer. Und sie merken, das ist der Messias, das ist der, der sie einmal von Schuld und Sünde befreien wird, der sie auf ewig erretten wird. Es ist der Verheißene, der im Alten Testament schon angekündigt worden ist, auf den schon alle Welt gewartet hat. Und so sind sie gemeinsam mit Jesus ein Teil geworden, weil sie vom gleichen Brot gegessen, vom gleichen Wein getrunken haben. Und irgendwie ist der Stress der letzten Tage weg. Und wie geht es dir heute Morgen? Wie bist du hier reingekommen? Auch mit Sorgen, Nöten, Problemen, mit Unruhe, mit Stress angesichts der unbeantworteten und ungelösten Fragen, voller Spannung, mental und vielleicht sogar körperlich. Vielleicht hast du auch Feinde, die dir nachstellen, die dich verfolgen, bist gemobbt von Menschen, die dich einfach fertig machen wollen, die dir nach dem Leben trachten. Dann lass dich von Jesus heute Morgen einladen, als Nachfolger Jesu, als sein Jünger, der du auf dem gleichen Weg mit ihm bist, lass dich von ihm einladen. Du bist nämlich nicht allein gelassen. Du kannst dich ihm voll anvertrauen. Nimm das Brot und von dem Traubensaft in Erinnerung an Jesus, der seinen Körper hingegeben hat, der sein Blut vergossen hat für dich und für mich. Lass dich erquicken, trösten, lass dich stärken von Jesus. Lehn dich an seine Brust. Komm ganz nah zu ihm und sag ihm deine Sorgen und Nöte. Die größte aller Sorgen und Nöte hat Jesus ja schon beseitigt, nämlich die Befreiung von Schuld. Er hat die Schuld ein für alle Mal ausgetilgt. Und darüber kannst du nur überglücklich sein, wenn du das weißt. Und so auch an dieser Mahlfeier teilnehmen und in ein Halleluja ausbrechen. Ich werde nun diesem guten Chef Jesus für seine Vergebung und für dieses Mahl danken. Und anschließend wird Lisa uns begleiten bei einem Lied und auch noch dazu etwas sagen. Es ist von Juri Friesen und heißt »Mutig komme ich vor den Thron«. Und danach werden wir das Mahl einnehmen. Lass uns aufstehen, ich will beten. Unser Herr Jesus Christus, du bist gelobt und geehrt von uns. Wir danken dir ganz herzlich für dein Sterben am Kreuz. Wir danken dir, dass du auch meine und aller anderen Schuld einfach versenkt hast ins Meer, wo es am tiefsten ist und dass es nicht mehr hervorkommen kann. Wir preisen dich für diese ganz starke Ermutigung, die wir durch Brot und Kelch an diesem Sonntag erleben dürfen. Wir danken dir für die Nähe, danken dir für deine Liebe, die du jedem von uns schenkst. Danke, dass wir mit unseren Sorgen und Nöten, mit dem Druck, dem wir ausgesetzt sind, zu dir kommen können. Und danke, Herr, für dieses Abendmahl, das du uns zur Versicherung deiner Schuldvertilgung geschenkt hast. Amen. Halleluja. Wir nehmen Platz und ich darf die Austeiler bitten, dann, wenn wir das Lied gesungen haben, gleich nach vorne zu kommen. Mutig kommen wir vor deinen Thron, freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht uns rein, du nennst uns ganz dein, in deinen Armen dürfen wir sein. Das ist der Grund, warum wir feiern. Wir sind befreit, er trug das Urteil. Preis den Herrn, er hat für meine, für unsere Schuld bezahlt. Amen. Wie geht diese Geschichte in Jerusalem weiter? Nach der Einnahme von Brot und Wein heißt es sogar bei Matthäus und bei Markus, nach dem Lobgesang gingen sie zum Ölberg. Lobgesang? Warum singen diese 11 Männer, die es jetzt noch sind, plus Jesus, Loblieder? Welche Stimmung hat sich bei ihnen eingestellt nach dem Passa? Wie geht's ihnen überhaupt? Ist ihnen denn zum Loben zumute? Die Bibel berichtet uns ja nichts von ihren Empfindungen, aber wir erfahren etwas über die anschließenden Gespräche, die stattfinden. Und daraus will ich versuchen, etwas abzuleiten, wie es ihnen eigentlich ging. Zunächst streiten die Männer untereinander, wer denn eigentlich, wenn Jesus mal als König in Erscheinung tritt, an seiner Seite sein wird und der Erste im Volk sein wird. Sie rechnen natürlich mit dem Sieg ihres Meisters. Sie rechnen fest damit, dass er König wird und ein neues Reich hier in Jerusalem aufrichten wird. Das deutet natürlich auf eine gute, eine positive Stimmung hin. Denn das Reich würde ja kommen, da waren sie ganz sicher. Und das war reichlich Grund, Loblieder zu singen. Wir lesen dann weiter, dass Jesus sie noch einmal auf seinen schweren Weg des Leidens hinweist. Er sagt sogar voraus, dass die 11 Männer ihn alle verlassen werden. Und Petrus erwidert sofort, nein, nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. Aber Jesus prophezeit ihm sogar ein Detail, woran er es merken wird. Wenn der Hahn dreimal kräht, dann. Und trotz dieser klaren Einschränkung durch Jesus stimmen die anderen 10 Männer Petrus lauthals zu. Wir werden dich niemals verlassen. Und sie zeigen sogar ihre Schwerter, um ihre Verteidigungsbereitschaft deutlich zu machen. Auch diese Entwicklung zeigt, dass sie mit großem Optimismus und großer Perspektive und starkem Selbstbewusstsein auf die Zukunft zugehen. Es sind ja junge Männer voller Kraft und Elan. Und da wundert es uns überhaupt nicht, dass sie Loblieder gesungen haben. Der Evangelist Johannes berichtet uns im Zusammenhang mit dem Passamahl von verschiedenen Lehrunterweisungen, die Jesus seinen Männern gegeben hat, also letzte Worte. Und er redet über sein Verhältnis zu Gott, seine Sohnschaft, darüber, dass seine Nachfolger einmal eine Einheit bilden werden und dass sie auch Vorbilder sein werden, so wie er das gewesen ist, und dass sie den Hass der Menschen aushalten müssen. Und dann kündigt er an, dass es einen Fürsprecher, den Heiligen Geist, geben wird, der den Männern Unterweisung gibt, wie immer deutlicher werden soll, was das Evangelium beinhaltet. Und sie merken einfach, sie haben einen wunderbaren, einen tollen Chef, der sich für sie sorgt, der ihnen gute Anweisungen gibt, der sich um sie kümmert, der sogar weit vorausdenkt und aufzeigt, was sie erwartet. Kein Wunder also, dass die Männer daraufhin in laute Lobgesänge ausgebrochen sind. Sie sind doch an der Seite des besten Mannes mit riesiger Zukunftsperspektive. Wir merken, welche Wirkung die Mahlfeier mit Jesus hatte. Nicht nur in dem Moment, als sie das Mahl eingenommen haben, sondern auch danach. Die bewusste Hinwendung zu Jesus, seine starke Zuneigung zu ihnen, weckt bei ihnen Mut und Zuversicht und das so stark, dass sie von Herzen gerne laut Loblieder singen. Sie sind wirklich bewegt von der Person Jesu Christi und auch von der Wertschätzung, die sie durch ihn erfahren. Und was singen sie? Es sind bei dem Passa die Psalmen 113 bis 118, die überschrieben sind mit dem hebräischen Wort Halal, das heißt nichts anderes als den Lobgesang. In diesen 85 Versen der Psalmen wird die Historie erwähnt und es wird Gott gelobt über seine Befreiung aus Ägypten, die Rettung vor dem Tod und der allumfassende Dank Gott gegenüber kommt da zum Ausdruck. Und wir merken schon, wenn wir einzeln als Person Gott loben, ist das eine ganz erhebende Angelegenheit. Aber wenn dann eine Gruppe, ja sogar eine ganze Gemeinde Gott erhebt und lobt, das motiviert sehr stark. Und wenn das dann noch geschieht in der Form der Musik, des Gebetes oder beides kombiniert, was wir dann Lobpreis oder Worship nennen, dann zieht das hin zu Jesus. Gott mit Musik loben, das wirkt wie ein guter Virus, der einen nach dem anderen ansteckt. Der Blutdruck steigt und es kehrt Ruhe im Leben ein und gleichzeitig ein ganz großes Gefühl des Glücks. Hast du das eben bei der Mahlfeier so empfinden können? Als Jesus dir das Brot, als Jesus dir den Kelch gereicht hat? Hast du empfunden, dass deine Schuld wirklich von Jesus damals am Kreuz ein für alle Mal beseitigt worden ist? Hast du es gegriffen, begriffen? Hast du es geschmeckt? Ja, wir als Nachfolger Jesu Christi sind wirklich befreit. Wir sind nicht mehr unter dem Zwang des Teufels. Der Druck der Ungewissheit ist verflogen. Und wir lesen das im ersten Epheserbrief. Da heißt es, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns durch ihn mit dem ganzen geistlichen Segen aus der Himmelswelt beschenkt hat. Und aus Liebe hat er uns schon damals dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Kinder zu werden. Durch ihn wurden wir freigekauft um den Preis seines Blutes. Und in ihm sind alle unsere Vergehen vergeben. Das verdanken wir allein Gottes unermesslicher Gnade. Und er wollte, dass wir zum Lob seiner Herrlichkeit da sind. Und auch das dient zum Lob seiner Herrlichkeit. Lasst uns doch angesteckt werden von diesem Lobvirus. Lasst uns begeistert werden über die Liebestat Jesu. Lasst uns mit hineingenommen werden in das gemeinsame Lob. Unser Gott und Vater, sein einziger und eingeborener Sohn, unser Erretter. Und die werden es mit den Engeln im Himmel hören. Und vielleicht können wir sogar das Echo vernehmen. Anbetung braucht eine Konzentration auf ein Zentrum hin. Und das kann nur Gott sein, sein Sohn, der Heilige Geist. Das Zentrum kann nicht unser Wohlbefinden sein. Und schon gar nicht die Formulierungskünste, mit denen wir das Lob zum Ausdruck bringen, egal ob im Gebet, im Lied oder in der Musik, in der Liturgie. Es geht auch nicht um Leistung. Es geht darum, Gott seine Liebe zum Ausdruck bringen. Das heißt, ich liebe dich. Ja, Jesus, ich liebe dich. Kannst du das sagen? Jesus, ich liebe dich. Wenn du das so ausdrücken kannst, dann kannst du auch mit tiefster Überzeugung Gott wirklich loben und anpreisen. Anbetung hat ja etwas mit Freude zu tun. Freude über Jesus muss dann auch zum Ausdruck kommen. Freude löst Bewegung aus. Tanzen, springen, Arme, Beine, Augen, alles ist in Bewegung. Die Mundwinkel, die gehen nach oben. Das Gesicht strahlt. Jesus sagt selbst in Johannes 15, solches sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Im Psalm 110, Vers 2 lesen wir, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Die Freude ist natürlich auch eine Frucht des Heiligen Geistes. Und wer den Heiligen Geist in sich hat, der kann sich wirklich über Jesus unglaublich freuen. Der Sonntag ist ja eine gottgewollte gute Unterbrechung unseres Alltags, ein Feiertag. Und dann können Körper, Seele und Geist wirklich feiern, Gottesdienst feiern. Und was gehört zu einer guten Feier dazu? Natürlich Musik und Singen, Tanzen, Bewegen, Dichten, Reimen, Erinnerungen, Bilder, Erlebnisse, Anekdoten, Begegnungen und Gespräche, aber vor allem ein gutes Essen. Wenn wir Gottesdienst feiern und unseren Gott loben, dann passen diese Ausdrucksformen alle dazu. Anbetung hat etwas mit Feiern zu tun. Können wir das noch? Gott so feiern? Ausgelassen und fröhlich? Die Emotionen der inneren Freude wirklich rauslassen? Ich vermute, dass wir das etwas verlernt haben. Jedenfalls stelle ich das bei mir selber fest. Und schaffen wir das zu ändern? Bestimmt nicht auf einen Schlag, aber Stück für Stück können wir heute damit anfangen. Und es ist meine Absicht heute, euch durch die Mahlfeier wirklich zum frohen Feiern und zum Lob unseres großen Gottes und seines Sohnes Jesus Christus zu bewegen. Also lasst uns loben mit Liedern, mit Musik, mit Gebet, gemeinsam oder einzeln, laut oder leise, in froher Gewissheit des Glaubens und mit großer Dankbarkeit und feierlicher Stimmung. Das gilt auch ganz besonders in Situationen des Stress, des Drucks, der Probleme, wenn sie dich plagen. Genauso wie damals bei den Männern um Jesus drumherum. Im Jakobusbrief lesen wir, was wir dann tun sollen. Da heißt es, wenn jemand von euch Schweres durchmacht, soll er beten. Ist jemand voller Zuversicht, soll er Loblieder singen. Auf geht's, lasst uns unseren Herrn Lob bringen. Lasst uns in ein Halleluja ausbrechen.